Meine Damen und Herren, ich heiße Peter Plaul und bin seit 37 Jahren auf diesem Schloss. Und mache nicht nur Führung, sondern Mädchen für alles. Jetzt gehen wir nach draußen auf die Rheinterrasse. Dolzenfels wird im 13. Jahrhundert gebaut unter Arnulf von Isenburg, Erzbischof zu Trier. Dann haben wir 1815 Wiener Kongress, die Preußen am Rhein. Und 1823 der Thronfolger und späterer König, er ist mal wieder am Rhein unterwegs, lässt sich von der Stadt Koblenz die Burgruine Dolzenfels schenken.
Also ich finde es ganz toll, ganz romantisch.
Sollte ja so ein Lustschloss so bald sein, so wie ich das verstehe. Und dass er so ein Romantiker war, habe ich gar nicht gewusst. Man denkt immer, die Preußenkönige waren so ein bisschen stur Kommissköppe.
Mir hat die Schlossführung sehr gut gefallen, vor allen Dingen, weil man sich nicht vorstellen konnte, wie aus so einer alten Burgruine so ein herrliches Schloss geworden ist. Und außerdem wusste ich nicht, dass hier das Ganze durch die Preußen entstanden ist.
Dolzenfels. Preußische Herrschaft am Rhein. Eine Sendung von Martina Konrad.
Zartgelb, mit Zinnen und Türmen, einer Rheinterrasse, einer sogenannten Pergola, also einem Säulengang, und großem Landschaftsgarten liegt Schloss Dolzenfels 74 Meter hoch über dem Rhein bei Koblenz. In der Schlossarchitektur mischen sich englische Neugotik mit maurischem und italienischem Einschlag. Heute weiß kaum noch jemand, dass dieses Märchenschloss ein Symbol für die Preußen am Rhein war. 200 Jahre ist es her, dass die Preußen im Zuge der Neuordnung Europas und des Wiener Kongresses an den Rhein kamen. Am 5. April 1815 nahm Friedrich Wilhelm III. Nach der militärischen Niederlage Napoleons die Rheinlande in Besitz. Der Preußenkönig hatte eigentlich darauf gehofft, das Königreich Sachsen übernehmen zu können. Stattdessen musste er sich mit einem Teil Sachsens begnügen, erhielt dafür aber auch die Rheinlande und Westfalen. Fast 200 Jahre galt die Epoche der Herrschaft aus Berlin als ein äußerst schwieriges Thema in der Selbstwahrnehmung der Rheinländer. Schon 1837 hieß es in einer Denkschrift des preußischen Innenministers Gustav Rochus von Rochow:
Die Rheinländer betrachten ihr Land nicht als einen integrierenden Teil der preußischen Monarchie, sondern als ein euer königlichen Majestät Zepter unterworfenes, besonderes Land, mit eigenen Institutionen und Gesetzen, okkupiert und verwaltet von fremdem Militär und fremden Beamten.
Das Miteinander von Preußen und Rheinländern war nicht konfliktfrei. Für Unruhe sorgte wohl auch, dass das Versprechen der Preußen, den Rheinländern eine Verfassung und ein Parlament zu geben, nicht umgesetzt wurde. Und dann natürlich der ungeliebte Protestantismus. Doch anhand neuer Forschungen, insbesondere des Historikers Georg Möhlich vom Landschaftsverband Rheinland, lässt sich belegen, dass die negative Sichtweise nicht nur aus heutiger Perspektive, sondern bereits im 19. Jahrhundert nicht immer stimmig war. Gerade in den letzten Jahren gewinnt Preußen als Kulturstaat gegenüber Preußen als Militärstaat zunehmend an Bedeutung in der historischen Forschung. Und ganz prinzipiell gesprochen, ohne Preußen wäre der Rheinländer wahrscheinlich keiner. Zumindest würde er nicht so genannt. Georg Möhlich.
Der Begriff Rheinland, Rheinprovinz oder Rheinpreußen entsteht ja erst in der preußischen Zeit. Wir haben ja vorher gar keinen einheitlichen Rheinlandbegriff gehabt. Und letztlich wird man sagen können, dieses Gebilde der preußischen Rheinprovinz, was ja, wenn man so will, von Bingen bis Emmerich reichte und von Essen bis Aachen, also einen großen Raum umfasste, wird erst in der preußischen Zeit zu einem einheitlichen Verwaltungsgebiet, aber es wird auch zu einem einheitlichen politischen Gebilde.
Gab es vorher vier sogenannte Reichskreise mit über 80 verschiedenen Territorien, jedes mit eigenem Herrscher, so einten die neuen Machthaber aus Berlin ihre neuen rheinischen Gebiete. Die Preußen hatten bereits 1815 ohne Blutvergießen Einzug gehalten. Nach der militärischen Niederlage Napoleons waren die Franzosen 1814 aus den linksrheinischen Gebieten abgezogen. Ein preußisches Generalgouvernement sorgte für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Man beließ Beamte in ihren Funktionen und so war auch der offizielle Antritt der Herrschaft nach dem Wiener Kongress unspektakulär. Noch aus Wien schickte Friedrich Wilhelm III. Eine Regierungsbotschaft, die überall angeschlagen und verlesen wurde.
An die Einwohner der mit der preußischen Monarchie vereinigten Rheinländer. Diese deutschen Urländer müssen mit Deutschland vereint bleiben. Sie können nicht einem anderen Reich angehören, dem sie durch Sprache, durch Sitten, durch Gewohnheiten, durch Gesetze fremd sind. Sie sind die Vormauer der Freiheit und Unabhängigkeit Deutschlands. Und Preußen, dessen Selbstständigkeit seit ihrem Verluste hart bedroht war, hat ebenso sehr die Pflicht als den ehrenvollen Anspruch erworben, sie zu beschützen und für sie zu wachen.
Der König versprach den Rheinländern mit fast schmeichlerischen Worten eine gerechte Verwaltung, den Schutz des Glaubens, Bildungseinrichtungen, wirtschaftliche Wohlfahrt, geringe Steuern und Militärlasten. Eine Botschaft, die aus heutiger Sicht wie ein Werbetext klingt. Aber der neue preußische Herrscher lieferte manchmal auch, was er versprach.
Die Preußen sorgen, anknüpfend an die Entwicklungen aus der französischen Zeit, das ist ganz wichtig, denn früher hat man immer gedacht, die Preußen ändern alles. In Wahrheit greifen sie viele Dinge auf, die in der Franzosenzeit hier am Rhein schon entstanden sind. Also was wir in der preußischen Phase erleben, ist ein Prozess der Vereinheitlichung von Lebensumständen. Es wird eben eine einheitliche Verwaltung geschaffen, es werden einheitliche Schulverhältnisse geschaffen, es werden einheitliche Zusammenhänge für das Handelsrecht, für das Steuerrecht, für das Zollrecht geschaffen. Also man kann im Prinzip sagen, es ist ein Prozess der Vereinheitlichung. Man muss sich vorstellen, hier gab es teilweise Regionen, wo im kleinsten Umfeld von 8, 9 Quadratkilometern 7 oder 8 verschiedene Rechtssysteme regiert haben. Das ändern die Preußen einfach.
Koblenz spielte dabei von Anfang an eine zentrale Rolle. Die Stadt war sowohl Verwaltungsmittelpunkt als auch Militärstandort und nicht zuletzt für die Hohenzollern ein emotional aufgeladener Ort. Hier waren einige Kronprinzen stationiert. Später hatten auch Kaiser Wilhelm II. Und Kaiserin Auguste Victoria eine starke Affinität zu Koblenz, kamen während der Regierungszeit immer wieder an den Rhein und waren bei der Bevölkerung sehr beliebt. Zwar war das ehemals kurfürstliche Schloss des Erzbischofs von Trier, direkt am Rhein gelegen, der eigentliche Repräsentationsbau der Preußen im 19. Jahrhundert. Aber das wiederaufgebaute Schloss Stolzenfels lief ihm in vieler Hinsicht den Rang ab und wurde unter Friedrich Wilhelm IV. Zum vielleicht wichtigsten Symbol der preußischen Herrschaft am Rhein. Ein Bauwerk mit Programm, sagt Dr. Angela Kaiser-Lahme, Direktorin der Abteilung Burgen, Schlösser, Altertümer beim Land Rheinland-Pfalz.
Während Friedrich Wilhelm III. Das ganz ablehnt, ist sein Sohn völlig begeistert davon, diesen Landstrich zu bekommen. Er unternimmt 1814 mit seinen Brüdern eine Reise auf dem Rhein und ist ganz schwach vor Seligkeit, ihm strömen diese romantischen Gefühle aus dem Herzen. Und da, glaube ich, ist schon sein größter Wunsch, einmal einer dieser Burgruinen zu besitzen.
Welch ein göttlicher Strom, diese Breite, diese Ufer, diese Strömung. Ins Bingerloch hinein bei Ehrenfels, Pfalzburg und all den 1000 göttlichen Burgen und Felsen und Strömungen vorbei. Ich war matt vor Seligkeit.
Heute ist dieser Landstrich am Mittelrhein Weltkulturerbe. Hier konzentrieren sich, wie es bereits Schlegel 1805 geschrieben hatte, die Denkmale der menschlichen Heldenzeit. So etwa der Rolandsbogen am linksrheinischen und der Drachenfels am rechtsrheinischen Ufer. Hier ließ sich trefflich deutsche Geschichte verorten. Bereits 1816 beauftragte Friedrich Wilhelm IV., damals noch Kronprinz, seinen Star-Architekten, den Berliner Baumeister Karl Friedrich Schinkel, nach einer geeigneten Wacht am Rhein Ausschau zu halten. Es standen mehrere ruinöse Burgen zur Auswahl. Pfiffige Koblenzer Stadtväter erkannten ihre Chance, den zukünftigen Herrscher an ihre Stadt und die Region zu binden. Sie machten dem preußischen Kronprinz 1823 die Burgruine Stolzenfels zum Geschenk, wohl wissend, wie sehr er römische und mittelalterliche Bauten liebte.
Friedrich Wilhelm IV., König dann ab 1840, war in seinem politischen Verständnis ganz bezogen auf die altständische, mittelalterliche Verfasstheit des für ihn ideal erscheinenden Deutschen Reiches. Das war seine Traumwelt. Man hat das in der Forschung das monarchische Projekt genannt. Um deutlich zu machen, das war ein Projekt Friedrich Wilhelms IV. Monarchie nach dem Modell des mittelalterlichen Ständesystems im 19. Jahrhundert weiter zu betreiben.
Und so kommt, sagt der Historiker Georg Möhlich, die Stolzenfels wie gerufen. Im 13. Jahrhundert hatte der Trierer Erzbischof hier eine Grenzburg erbauen lassen, die seinen Nachfolgern als Zollburg am Rhein diente. Im Dreißigjährigen Krieg, besetzt von Schweden und Franzosen, wurde die Stolzenfels 1689 wie viele andere Rheinburgen von den Soldaten Ludwigs des 14. zerstört. Die französischen Besatzer haben die Ruine 1802 der Stadt Koblenz als Eigentum übertragen. Und mit politischem Kalkül machten die Koblenzer Stadtväter die Stolzenfels 1823 dem Kronprinzen zum Geschenk. Friedrich Wilhelm wiederum plant einen Ausbau als Ritterburg mit der Maßgabe,
dass alles, was an dem Schlosse neu aufgeführt werde, die alte Technik an demselben genau nachgeahmt und besonders, dass dieselbe Steinart wieder angewendet, die äußeren Mauerflächen unverputzt ausgeführt werde, damit womöglich gar nicht bemerkt werden kann, wo das alte Mauerwerk aufhört und das neue anfängt.
Das klingt nicht nur wie die Vorschriften einer modernen Denkmalschutzbehörde. Das ist auch eines der ersten Beispiele für Denkmalschutz in Deutschland. Nach verschiedenen Planungsphasen, in die der Kronprinz sich immer wieder aktiv einmischt, wird ab 1836 der Plan Schinkels umgesetzt. Am 7. Juni 1840 wird Friedrich Wilhelm zum preußischen König gekrönt. Eine entscheidende Wende. Statt einer privaten romantischen Ritterklause, quasi einem Wochenendschlösschen für einen Prinzen ohne größere Machtbefugnisse, entsteht Stolzenfels bis 1842 plötzlich als königlich-herrschaftliches Monument am Rhein. Bis heute lässt sich an diesem Monument auch am besten ablesen, wie sich die neuen Herrscher am Rhein mit Hilfe mittelalterlicher Bilder legitimierten, meint die Historikerin Dr. Angela Kaiser-Lahme.
Wenn man praktisch die Gesamtanlage anschaut und auch jeden einzelnen Raum, wird es für mich so etwas wie sein politisches Testament. Also je tiefer man dort einsteigt, umso mehr sieht man eigentlich, dass er ganz klare Botschaften aussendet. Es ist die Ausstattung, es ist die gesamte Form, die Einbettung in die Landschaft. All dies zeigt eigentlich an, dass er hier im Grunde genommen zurück will zu einer absoluten Monarchie, also zu einer Zeit, wo die Monarchie nicht herausgefordert war, sondern stabil in der Bevölkerung verankert war, er als fürsorgender König, aber als Herrscher über diese Landschaft.
Steht man heute auf der Terrasse von Schloss Stolzenfels, so schweift der Blick über den Rhein zur Marxburg und zur Burg Lahnstein, über die Stadt Koblenz hinweg bis zur Festung Ehrenbreitstein. Im Hintergrund, an markanter Stelle direkt über der sogenannten Sommerhalle, hängt, für alle Besucher sichtbar, ein Fresko, das der König 1843 bei dem Maler August Gustav Lasinski in Auftrag gegeben hatte. Ein Bild voller Anspielungen und historischer Machtsymbole der mittelalterlichen Herrscher am Rhein. Es zeigt ihre Farben und Flaggen und den Königsstuhl. Die Stätte am Rhein, an der im Mittelalter verschiedene römisch-deutsche Könige gewählt wurden, erklärt Schlossführer Plaul.
Und es beinhaltet den Ruprecht von der Pfalz. Laut einem alten Buch wird er in Empfang genommen von Werner von Falkenstein, Erzbischof, Kurfürst zu Trier. Und im Hintergrund haben wir dann Stolzenfels. Er steht unter dem Felser Löwe mit der Wittelsbachischen Raute und neben ihm, dem Ruprecht, steht ein Hohenzollernprinz. Der Königstuhl ist mit Wolken dargestellt. Und da wurden die Herren Karl von Böhmen, der Vierte später genannt, Ruprecht von der Pfalz, der Dritte, auf dem Königstuhl erneut dem Volke erklärt als neuer deutscher König. Der wurde dann später in Köln gekrönt.
Mit diesem deutlichen Bezug auf jahrhundertealte Machtinsignien und historische Vorläufer wollte sich der preußische König seinen neuen Untertanen als legitimer Herrscher am Rhein präsentieren. Ein ähnliches Bildprogramm mit Verweisen auf historische Größe und Herrschaft wurde auf der ganzen Stolzenfels verwirklicht. Und wenn es sein musste, spannte Friedrich Wilhelm IV. Auch mal hochkarätigen Besuch aus dem Ausland für seine Zwecke ein.
Und zwar Victoria von England und Prinz Albert. Und das wurde richtig ausgeschlachtet, das muss ich sagen. War ja geplant, eine Rheinreise. Er hat das geschickt eingefädelt mit Schloss Stolzenfels. Die Kirche war gerade fertiggestellt, Einweihungsfeier. Und das wurde dann mit einem unter wolkenbruchartigen Bedingungen am 14.1845, also dieses Jahr werden wir 170 Jahre alt, was den Empfang anbetrifft, dass eine Art Rhein in Flammen entstanden ist. So schön, dass man in der Vergangenheit ein großes Kompliment an die Preußen gab, dass sie trotz des Wolkenbruchs das hingekriegt haben.
Gegen 11 Uhr wurde auf einen aus einem der Fenster des Schlosses gegebenes Signal ein mehrteiliges Feuerwerk abgeschossen. Leider hatte der Regen des Nachmittags das Pulver nass gemacht, sodass ein Teil nicht gelang. Aber das hinderte nicht daran, einen hinreißenden Effekt zu erzielen. Eine bengalische Beleuchtung der umliegenden Ruinen und Schlösser und der Festung Ehrenbreitstein in der Ferne ahmte eine riesige Feuersbrunst nach. Während der ganzen Zeit, den diese märchenhafte Beleuchtung dauerte, hörte die Kanone nicht auf zu donnern. Die Glocken aller umliegenden Dörfer waren ins Schwingen gebracht, sodass zudem, dass die Szene imposant machte, das Wunderbare noch hinzukam.
Und am anderen Tag hat es dann auf Stolzenfels ein Konzert gegeben zu Ehren von Victoria. Es war an für sich geplant, die Oper Norma, doch die Königin ist hier geblieben, ist nicht nach Koblenz gekommen. So musste er sich was einfallen lassen, um all die Angereisten für die Oper Norma unter Meyerbeers Leitung nach Stolzenfels zu beordern.
Musik und Gästeliste sind exquisit an diesem Abend. Franz Liszt spielte Klavier, der Komponist Giacomo Meyerbeer dirigierte. Neben Queen Victoria waren auch der belgische König und der österreichische Außenminister von Metternich zu Gast. Man kann davon ausgehen, dass Friedrich Wilhelm IV. Sehr stolz auf seinen romantischen Sommersitz war. Gerade war auch die neugotische Kapelle fertiggestellt worden. Sie wurde in Anwesenheit von Königin Victoria eingeweiht. Bis heute ist der kleine Bau, der wie ein Schwalbennest dem Schloss an der Rheinseite vorgelagert ist, eines der bedeutendsten nazarenischen Kunstwerke in Deutschland. Eine religiös-romantisch orientierte Stilrichtung, die die Kunst der gesamten Romantik beeinflusst hat. Überhaupt ist Stolzenfels ein Hort der Kostbarkeiten. Sei es der große Rittersaal mit prunkvollen Rüstungen und Waffen, der reich ausgemalte kleine Rittersaal mit romantischen Bildern von Treue, Minne, Tapferkeit und Gerechtigkeit oder das Musikzimmer, das zu den Gemächern von Friedrich Wilhelms Ehefrau Königin Elisabeth gehörte, der Tochter des bayerischen Königs Maximilian.
Die Gipsfiguren, das sind die Vorfahren der bayerischen Prinzessin, die Pfalzgrafen, die Wittelsbacher mit dem Schwanthaler als Monogramm, Ruprecht von der Pfalz auf der einen Seite und Maximilianus auf der anderen Seite. Der Goldpokal war ein Geschenk der Stadt Koblenz 1833. Majestät hat versprochen, wenn er am Rhein verweilt, er hat ja im Koblenzer Schloss eine Wohnung gehabt, dann würde er den Wein trinken aus diesem Pokal und anstoßen auf Stadt und Strom, die ihm so viel bedeuteten.
Schloss Stolzenfels war mit Sicherheit von Anfang an als Nationaldenkmal gedacht. Es sollte die Ideale und die Geschichte der Preußen, aber auch der verwandten Adelshäuser dokumentieren. War das Königspaar nicht vor Ort, so hatte schon in den 1840er Jahren das Volk Zutritt und durfte die wiederaufgebaute Burg besichtigen. Ab 1850 war das Schloss Museum. Es kamen damals wie heute zahlreiche Besucher, die die zum Schloss umgebaute Burgruine bestaunten oder, wie man wohl eher sagen muss, die nach allen Regeln der Kunst restaurierte Burg. Bei den wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre kamen auch lang vergessene Fakten wieder zutage, berichtet Burgen-, Schlösser-, Altertümerleiterin Dr. Kaiser Lahme.
Sie haben wirklich eine Bestandsaufnahme gemacht, die man heute noch sehen kann im Schloss. Dort gibt es ein Korkmodell, das wirklich exakt den Ruinenbestand abbildet. Das haben wir bei den Grundlagenforschungen, bei der Sanierung jetzt wieder festgestellt. Im Grunde genommen steckt in diesem Schloss 2/3 der alten Burganlage. Und Schinkel hat dann diesen grandiosen Wurf gemacht. Er hat das dann so ergänzt und in eine Formsprache gebracht, dass es wie aus einem Guss aussieht. Es ist interessant, Sie haben wirklich so viel gelassen wie nur möglich. Wir hatten noch die ganzen mittelalterlichen Putze komplett auf der Burg drauf, aber es ist neu interpretiert worden. Das war der zweite Teil dieser Bauaufgabe.
Und in dem gleichen Zusammenhang entstehen auch die ersten Vereinigungen, die sich um Denkmalpflege kümmern. Es gibt den Provinzialkonservator der Rheinlande, der versucht, das Ganze zu lenken, zu begleiten, auch Planungen zu begleiten. Und der aber sehr schnell eben auch merkt, dass die Rheinprovinz auch sehr groß ist, der das Ganze nicht alleine stemmen kann und er sich dementsprechend dann eben auch seine Unterstützung in der Region sucht. So ist ja auch der Rheinische Verein entstanden, als Unterstützer der amtlichen Denkmalpflege.
Dr. Heike Otto ist heute Geschäftsführerin des Rheinischen Vereins mit Sitz in Köln. Ein großes Plakat, Danke Berlin, 200 Jahre Preußen am Rhein, prangt an ihrer Tür. Schließlich beginnt mit dem preußischen Umbau der Stolzenfels im 19. Jahrhundert die deutsche Denkmalpflege.
Wenn Sie heute eine der schönen Rheintouren machen und Sie schauen rechts und links des Rheins sich die Burgen an, dann wäre das Ganze ohne die Preußen sehr dürftig. Also die haben wirklich einen besonderen Wert auch auf die Sanierung von Denkmälern genommen. Also wenn Sie beispielsweise Stolzenfels sich anschauen, dann sähe die Stolzenfels ohne die Preußen noch sehr ruinös aus. Das heißt, die haben ganz bewusst sich auch sehr, sehr schöne Ecken gesucht am Rhein mit wunderschönen Ausblicken und haben dann dort eben auch sich gefeiert und diese Rheinromantik genossen.
Und nebenbei historische Bauwerke wieder aufgebaut. Nicht nur die Stolzenfels, sondern zum Beispiel auch den Mäuseturm bei Bingen oder die Burgen Soneck und Rheinstein. Historiker Georg Möhlich.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang die romantische Wiederentdeckung der Ruinen, der Burgen, der Monumente aus der mittelalterlichen Vergangenheit. Wir haben zentrale Texte, zum Beispiel von Friedrich Schlegel, wo romantische Identität in der Burgruine sich manifestiert. Und diese Texte haben natürlich über Verbreitung durch Romane von Eichendorff und Brentano, dieses romantische Bild, das hat natürlich enorme Auswirkungen gehabt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass die Denkmalpflege sich gerade solchen Monumenten zugewandt hat. Und der zweite Punkt, der eben gerade für das Rheinland zentral wichtig ist, waren natürlich die Monumente aus der Römerzeit. So entstanden dann gerade hier im Rheinland, denn das war eben der Raum, der römisch geprägt war, Altertumsvereine, die sich ganz stark mit den römischen Relikten beschäftigt haben.
Mit Friedrich Wilhelm IV., dem architekturverliebten Auslöser dieser romantisch inspirierten Denkmalpflege, beschäftigt sich auch eine Ausstellung, die im Preußen-Jubiläumsjahr 2015 im Arp-Museum in Rolandseck gezeigt wird. Der Romantiker auf dem Thron nennt sich die Ausstellung. Hier hat Direktor Oliver Kornhoff die Verquickung von Politik und Bauwerk untersucht. Nicht nur anhand von Stolzenfels, sondern auch an einem anderen prominenten Beispiel.
Diese Idee, diese Fluchtraumromantik, diese Fluchtraumrheinlandschaft, das wollen wir thematisieren. Das ist ja zum einen ein politisches Thema und zum anderen ein religiöses Thema. Und das ist ja das Spannende, dass der Kölner Dom sich seinen Weiterbau tatsächlich dieser preußischen Inbesitznahme verdankt und dass dieses ja weit über die Rheinlandgrenzen hinaus strahlende Architekturdenkmal ganz klar damit verbunden ist und dem Rhein gotischen Stil zu Ende gebaut wurde. Da kommen ja viele Zufälle zusammen, das Wiederfinden des Originalplans und so weiter. Aber die Idee, die dahinter ist, dass man eine Kirche baut, um eine politische Inbesitznahme zu dokumentieren, das wollen wir anschaulich machen.
In der schwierigen Zeit nach den Befreiungskriegen brauchte die Bevölkerung Symbole, die gesellschaftliche Umbrüche und veränderte Besitzverhältnisse am Rhein vergessen ließen. Friedrich Wilhelm IV. Schenkte seinen neuen Untertanen Denkmale wie den Kölner Dom oder Schloss Stolzenfels nicht ohne Hintergedanken. Ziel seiner historisierenden Baupolitik war, so nennt es der Berliner Kunsthistoriker Jan Werkett in seinem Buch über Friedrich Wilhelm IV., die Harmonisierung der preußischen Gesellschaft mit künstlerischen Mitteln. Mit seinen Prestigebauten konnte der Preußenkönig nicht nur bei den Rheinländern Flagge zeigen, sondern auch im Nachbarland. Bereits kurz nach der Thronbesteigung 1840 wurde Friedrich Wilhelm IV. Mit der sogenannten Rheinkrise konfrontiert. In Frankreich waren Stimmen laut geworden, die den Rhein wieder für sich beanspruchten. Victor Hugo schrieb aus Andernach: Frankreich muss den Rhein zurückholen. In den Rheinlanden war man alarmiert. Es regten sich Proteste. Max Schneckenburger verfasste das martialisch-nationalpatriotische Gedicht »Die Wacht am Rhein«. Das Rheinlied »Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein« von Nikolaus Becker wurde im Kölner Theater in Anwesenheit des Königs uraufgeführt und begeistert vom Publikum mitgesungen. Die Krise endete durch eine Regierungsumbildung in Frankreich. Schloss Stolzenfels hat in vielfältiger Hinsicht Geschichte geschrieben. Es steht zum einen für die romantischen Gedanken Friedrich Wilhelms IV. Es ist ein Gesamtkunstwerk von Schloss und Landschaftsgarten. Es war Repräsentation der Preußen am Rhein. Aber hier wurde auch Politik gemacht, sagt Historiker Georg Möhlich.
Man sieht Stolzenfels heute natürlich als kulturelles Denkmal, als eine Idealkonstruktion, eine Mischung aus staufischer Burg und italienischer Anmutung in gewisser Weise. Aber Stolzenfels war durchaus eben auch ein Raum, der politisch eine Rolle gespielt hat. Beispielsweise gab es ein wichtiges Treffen zwischen Friedrich Wilhelm IV. Und Metternich, die sich ausgetauscht haben in den 1840er Jahren über die Zukunft des Rheinlandes. Wie geht das eigentlich politisch weiter? Wie kommen wir mit diesem Unruheherd eigentlich klar? Und Metternich, der ja aus dem Rheinland stammte, also durchaus ja auch Kenntnisse hatte, und Friedrich Wilhelm IV. Sind da in gewisser Weise auch ein bisschen aneinander gerasselt. Also Metternich wollte eine viel striktere Restaurationspolitik haben, während Friedrich Wilhelm IV. Doch eher in einer moderaten Weise damit umgehen wollte.
Und was ist bis heute geblieben von der preußischen Herrschaft am Rhein? Zuallererst die Vereinheitlichung der Verwaltung, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Rheinländer und die Denkmalpflege in Deutschland. Im täglichen Leben spielen die unter preußischer Herrschaft zuhauf gegründeten Männergesangsvereine eine fast ebenso große Rolle wie Fußballvereine, die das Wort Borussia im Namen tragen. Borussia ist neulateinisch und bedeutet Preußen. Auch die rheinischen Fasnachter stehen in starker Affinität zur Herrschaft aus Berlin. So sind die Roten Funken in Köln und die Mainzer Ranzengarde als humoristische Gegenbewegung gegen Militarismus und das Gardemaß der Preußen zu sehen. Und natürlich Stolzenfels, ein romantisches Märchenschloss, das bis heute Zeugnis ablegt für die Herrschaft der Preußen am Rhein.